ARD.
Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there. And, you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people.
Ich glaube nicht, dass sie sich groß wehren werden. Wir müssen es haben, sie müssen es durchziehen. Sie können es nicht schützen. Die Dänen sind wunderbare Menschen und ich kenne die Verantwortlichen. Sie sind sehr gute Leute, aber sie fahren ja gar nicht dorthin. Und wissen Sie, nur weil das Schiff vor 500 Jahren dort war und dann wieder abgefahren ist, hat man dadurch kein Eigentumsrecht. Wir werden das also mit den verschiedenen Beteiligten besprechen. So äußerte sich US-Präsident Trump auf dem Weg nach Davos.
Und das Weltwirtschaftsforum in der Schweiz wird die internationale Politik, wie ja eben schon gehört, massiv prägen. Das NDR-Info-Interview dazu mit dem deutschen Außenminister hier gleich bei uns.
Erste weitere Reaktionen auf Trump erreichen uns ja schon aus der Schweiz.
Und leider müssen wir auch wieder über Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine reden. Im tiefsten Winter.
Zudem hat Israel begonnen, ein Gebäude der Vereinten Nationen in Ost-Jerusalem abzureißen.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Emily Seidel. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 20. Januar um 16 Uhr. Also, Donald Trump ist noch gar nicht in der Schweiz, hat aber schon mal deutliche Duftmarken gesetzt.
Ja, und der deutsche Chefdiplomat Wadefuhl versucht ja noch immer, Druck aus dem Kessel zu nehmen. So wie heute früh auf NDR Info im Interview mit unserem Kollegen Stefan Schlag.
Nein, sie sind Partner, selbstverständlich. Die USA sind ein langer, zuverlässlicher Partner Deutschlands, aller europäischen Nationen. Wir Deutsche sollten nicht die Geschichte vergessen. Wir haben den USA viel zu verdanken. Befreiung vom Naziregime, Wiederaufbau, Wiedervereinigung und sehr viel Verlässlichkeit im NATO-Bündnis, in allen militärischen, in allen politischen Strukturen funktioniert es sehr gut. Wir brauchen die USA. Unsere Sicherheit in Europa hängt entscheidend vom Einsatz der USA ab. Und deswegen werden wir auch die Diskussionen, die es derzeit gibt, einige davon sind absolut unnötig, das ist klar, überstehen.
Gut, Sie betonen das und sagen, die USA hätten viel getan, seien weiter ein ganz wichtiger Faktor, selbstverständlich noch Partner. Aber wie kann ein Land noch selbstverständlich Partner sein, das beispielsweise jetzt Ansprüche auf Grönland einfach erhebt? Das ist ja die aktuelle Diskussion.
Ja, in der Tat, dazu haben wir ja auch eine sehr klare europäische Position, dass Grönland zum Königreich Dänemark gehört und dass deswegen das Königreich Dänemark für alle territorialen Fragen zuständig ist. Und im Übrigen, es gibt ja auch eine Unabhängigkeit Grönlands innerhalb Dänemarks. Insofern ist vollkommen klar, was mit Grönland geschieht. Das entscheiden zuallererst die Grönländerinnen und Grönländer und darüber hinaus die Dänen, die dänische Regierung oder das dänische Parlament. In dem Punkt haben wir auch gegenüber Washington eine klare Sprache gepflegt. Ich möchte nur das ins Verhältnis setzen. Das ist sehr irritierend, das ist auch verstörend, aber das stellt doch das Bündnis insgesamt nicht in Frage.
Aber das ist ja schon mehr als verstörend, Herr Wadefuhl, wenn aus den USA immer wieder betont wird, wir wollen Grönland haben, wir wollen darüber bestimmen. Wie will man denn da zueinander finden, wenn diese Haltung in den Vereinigten Staaten auch jeden Tag hier nach Europa kommt?
Nochmal, dafür brauchen wir Klarheit und die europäische Klarheit steht überhaupt gar nicht in Frage und die werden wir auch nicht zur Disposition stellen. Das hören wir immer wieder vom Präsidenten und in der Tat, der ist ja entscheidend, der hat eine entscheidende Funktion im amerikanischen System, aber viele andere äußern sich auch anders. Ich bin ja selber in der vergangenen Woche 2 Tage dort gewesen, habe mit vielen Abgeordneten gesprochen in beiden Häusern, die mir dazu durchaus eine differenzierte Position mitgeteilt haben. Und deswegen schätzen wir ja die Bereitschaft der USA jetzt mit Dänemark und Grönland die Sache gemeinsam zu klären. Da hat man ein Dialogforum eingerichtet, das arbeitet jetzt oder das soll sogar erst noch arbeiten. Und das warten wir ab und irgendwelche Zwangsmaßnahmen kann und sollte es in einem Bündnis nicht geben. Ja, In jeder Beziehung gibt es auch mal Störungen und gibt es auch mal Konflikte, aber das halten wir aus.
Ich kann verstehen, dass Sie natürlich auch auf der diplomatischen Ebene weiter vorankommen wollen mit den USA, dass man am besten einen Kompromiss findet. Trump hat aber gegen Deutschland und mehrere andere europäische Länder, und das sind ja die Fakten, die wir haben, neue Zölle zum 1. Februar angekündigt, falls sie der US-Übernahme von Grönland weiter im Wege stehen sollten. Also stehen da jetzt die Zeichen auf Handelskrieg?
Das hoffe ich nicht und das empfehle ich auch nicht, weil es uns alle schädigen würde, die Wirtschaft in den USA, aber auch bei uns. Deswegen haben wir ja auch klar gemacht, dass wir reagieren müssten, was wir in der Tat ja nicht wollen, weil es uns alle schädigen würde. Aber wir sind natürlich als Europäische Union in der Lage, dem auch etwas entgegenzusetzen. Also wir haben jeden Anlass zum Selbstbewusstsein und zur Klarheit. Die drücken wir auch aus. Ich möchte es nur insgesamt ins Verhältnis setzen. Und das ist halt auch der Punkt. Es geht nicht darum, dass ich selbstverständlich verpflichtet bin, mich diplomatisch zu verhalten und auszudrücken. Aber die Sicherheit Europas und übrigens auch der Freiheitskampf der Ukraine ist ohne eine enge Zusammenarbeit mit den USA nicht zu gewährleisten. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Wir haben heute früh mit Christoph Heusgen gesprochen, einem Diplomaten, den Sie ja auch kennen, dem ehemaligen Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Und das hören wir uns mal ganz kurz an, Herr Wadefuhl, was er dazu gesagt hat.
Wenn wir anfangen, da jetzt zu sagen, okay, du kriegst Grönland und sowas, und dann haben wir verloren, dann ist das NATO-Bündnis tot, ja, wenn er militärisch gegen einen NATO-Partner vorgeht. Wir müssen dagegenhalten, wir müssen ihm den Vorwand nehmen, denn die Amerikaner könnten ja jederzeit ihre Basen, die sie aufgegeben haben auf Grönland, wieder neu besetzen. Sie können doch Truppen hinschicken, das haben sie nicht gemacht. Trump geht es darum, und er will in die Geschichte eingehen als jemand, der Amerika vergrößert hat. So einfach ist das, so simpel ist das.
Ja, so simpel ist das, aber so schwierig ist es, dagegen vorzugehen. Halten Sie es denn für möglich, dass Trump Gewalt anwenden könnte, um Grönland einzunehmen?
Nein, das hat er ja auch selber überhaupt gar nicht gesagt. Er hat jetzt was von möglichen Zöllen gegenüber einigen Staaten gesagt, aber was anderes hat er gar nicht angekündigt. Und insofern gibt es ja gar keinen Widerspruch zwischen dem, was ich sage und was Christoph Heusgen sagt. Niemand in Europa denkt darüber nach, dass wir unsere Positionen aufgeben. Niemand sieht uns in einer wehrlosen Position, sondern wir haben eine selbstbewusste Position. Wir raten dringend davon ab, jetzt derartige Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir wären dazu in der Lage, uns in der Tat zur Wehr zu setzen. Und nochmal, es geht in der Tat um Sicherheit im arktischen Raum. Und das ist ein Thema, das hat der Präsident zu Recht in den Mittelpunkt gestellt. Und da müssen wir auch mehr machen. Die dänische Regierung hat ja jetzt auch der NATO dazu Vorschläge unterbreitet. Deutschland hat gezeigt, wir sind bereit, uns dort auch mehr zu engagieren. Wir haben ja ein Erkundungsteam hingeschickt, das hat sich angeschaut, was wir dort machen könnten. Und wir könnten sicherlich etwas beitragen. Also lassen Sie uns gemeinsam über das Thema Sicherheit im arktischen Raum reden. Haben wir gemeinsame Interessen mit den USA gegen Russland, gegen China. Die nehmen wir gemeinsam wahr und dann kommen wir auch zu gemeinsamen Ergebnissen im Bündnis.
Gut, dann können wir das Thema Grönland mal mit einem möglichen Kompromiss, der gefunden werden könnte, mit den Vereinigten Staaten beschließen. Welche Idee haben Sie da, Herr Wadefuhl?
Ja, in der Tat, dass wir uns um diese Sicherheitsfragen gemeinsam kümmern. Dass wir in der Tat den USA noch einmal klar machen, das, was Christoph Heusgen auch gesagt hat, stimmt ja. Es gibt seit 1951 ein Abkommen zwischen den USA und dem Königreich Dänemark, was eine umfangreiche Nutzung von Basen dort ermöglicht. Das ist im Kalten Krieg auch der Fall gewesen. Die USA haben das von sich aus abgebaut. Also sie sind eingeladen, dort wieder aktiv zu werden und wir sehen die NATO hier in der Aufgabe, gemeinsam zu definieren, was man machen kann und was man machen sollte. Dort gibt es eine klare Gefahrenanalyse und da weiß man auch, welche Fähigkeiten die NATO hat. Und nochmal, Deutschland ist bereit, dazu Beiträge zu leisten. Wenn wir das machen, dann haben wir diese entscheidende Sicherheitsfrage miteinander positiv geklärt.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist ja schon in Davos. Sie wurde deutlicher und hat den US-Präsidenten davor gewarnt, die transatlantischen Beziehungen wegen Grönland in eine Abwärtsspirale zu stürzen. Die Formulierung mit der Abwärtsspirale ist ja schon häufiger gefallen in diesem Zusammenhang. Die von Trump angekündigten Zusatzzölle gegen europäische Alliierte seien ein Fehler. Die Spannungen würden nun genau den Gegnern helfen, die möglichst von den strategischen Interessengebieten ferngehalten werden sollten.
Und was ist die Strategie von von der Leyen?
Naja, sie sagt, die EU wird entschlossen, aber mit Augenmaß reagieren. Von der Leyen erinnerte dabei auch an das im vergangenen Juli vereinbarte Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU, das Zollobergrenzen vorsieht. In der Politik wie in der Wirtschaft gelte, ein Deal ist ein Deal. Wenn Freunde sich die Hände schütteln, muss das etwas bedeuten, so die EU-Kommissionspräsidentin. Bleibt zu hoffen, dass Trump die Europäer weiterhin als Freunde sieht.
Etwas erstaunliche Töne kommen ja aus Moskau. Ich hätte ja erwartet, dass der Kreml tobt angesichts der jüngsten Entwicklungen.
Ich fand die Wortwahl von Außenminister Lavrov auf seiner Jahrespressekonferenz auch verblüffend moderat, so gesehen. Der Ressortchef hat unter anderem verdeutlicht, Russland bedrohe Grönland nicht. Und China übrigens auch nicht. Jürgen Buch hat für das Studio Moskau zusammengefasst, was Lavrov genau gesagt hat.
Russland und auch China seien keine Bedrohung für Grönland. Das sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov auf seiner Jahrespressekonferenz. Es gebe keine Pläne, Grönland zu erobern. Der Westen habe keine Beweise für etwaige chinesische oder russische Absichten vorgelegt. Lavrov erklärte außerdem, die ukrainische Halbinsel Krim sei genauso wichtig für die Sicherheit Russlands wie Grönland für die Sicherheit der USA. Lavrov hat die US-Politik gegenüber Venezuela kritisiert. Er sagte, die USA seien rüde gegen das Land vorgegangen und drohten auch anderen lateinamerikanischen Staaten. Ansonsten bemühte sich Lavrov aber darum zu betonen, Russland sei dazu bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten. Man strebe die Aufnahme direkter Flugverbindungen zwischen Russland und den USA an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat erklärt, dass Russland keine Einladung zum G7-Treffen am Donnerstag in Paris erhalten hat. Zuvor war bekannt geworden, dass der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Textnachricht an US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen hat, ein Treffen der 7 wichtigsten westlichen Industrienationen mit Russland und Dänemark zu organisieren. Russland nimmt seit 2014 nicht mehr an der G7-Runde teil. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim war das Land aus dem erweiterten Format G8 ausgeschlossen worden. Peskow erklärte, der Kreml-Gesandte Kirill Dmitriev werde beim Weltwirtschaftsforum in Davos Vertreter der US-Regierung treffen. Dabei solle über den Krieg gegen die Ukraine gesprochen werden.
Apropos Krieg. Die Attacken auf die ukrainische Infrastruktur werden ja nicht weniger.
Auf keinen Fall. Hören wir, wie Peter Sawicki in Kiew die Situation schildert.
Nach Angaben von Präsident Selenskyj setzte Russland dabei mehr als 300 Drohnen sowie mehrere Raketen- und Marschflugkörper ein. Betroffen war die Energieinfrastruktur, unter anderem in der Hauptstadt Kiew sowie der gleichnamigen Region. Dazu in Odessa im Süden, Dnipropetrovsk im Südosten sowie Teilen der Westukraine. In manchen Landesteilen dauerte der Luftalarm bis zum Mittag an. Mehrfach waren allein in Kiew Explosionen in der Nacht zu hören. In der Hauptstadt sind laut Bürgermeister Klitschko die Stadtteile des linken Ufers ohne Wasserversorgung. In mehr als 5000 Gebäuden gibt es demnach keine Heizung. Vielerorts werden neue Stromausfälle gemeldet. Das ukrainische Energieministerium erklärte, dass die bereits vorhandenen Notpläne für Stromabschaltungen in Kiew derzeit außer Kraft seien. Erst müsse die Situation stabilisiert werden, heißt es. Die Ukraine erlebt derzeit den kältesten Winter seit Jahren mit zum Teil zweistelligen Minustemperaturen. Im Zuge der Luftangriffe kam laut offiziellen Angaben in einem Vorort von Kiew zudem mindestens eine Person ums Leben. Im Land insgesamt wurden mehrere Verletzte gemeldet.
Tschernobyl ist ja seit Jahrzehnten ein Schreckensbegriff für ganz Europa und darüber hinaus. Und von dort gibt es jetzt auch beunruhigende Neuigkeiten.
Ja, in der Ukraine hat das stillgelegte Atomkraftwerk seine gesamte externe Stromversorgung verloren, die es für die Kühlung braucht. Mehrere für die nukleare Sicherheit wichtige Umspannwerke seien von den Militäraktivitäten betroffen, teilte die Internationale Atomenergiebehörde mit. Zudem seien auch Stromleitungen zu einigen anderen Meilern beschädigt.
Nochmal zur Erinnerung, in Tschernobyl ereignete sich ja 1986 der weltweit schwerste Atomunfall.
Genau. Und der letzte aktive Reaktor des AKW wurde im Jahr 2000 stillgelegt.
Noch einmal zurück zur Gesamtlage in der Ukraine. Da erreichen uns ja grauenvolle Zahlen der internationalen Hilfsorganisation HELP.
Ja, HELP spricht von einem traurigen Höchststand im vergangenen Jahr. Etwa 2400 Zivilisten wurden in der Ukraine durch Angriffe getötet, fast 12.000 weitere verletzt. Das sind 30% mehr als im Vorjahr. 2025 war damit das tödlichste Jahr für Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine seit der Eskalation des Krieges vor rund 4 Jahren. Da fehlen mir wirklich die Worte.
Aber wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Zumindest, wenn man Hölderlin glauben darf.
Zumindest wächst es in Straßburg. Da hat das Europaparlament grünes Licht gegeben für einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag für die Ukraine. Für uns berichtet Thomas Spickhofen aus Straßburg über die Details.
Die Abgeordneten gaben grünes Licht dafür, dass die EU in einem beschleunigten Verfahren den Kredit einrichtet, mit dem der Ukraine in den nächsten 2 Jahren finanziell geholfen werden soll. Die erste Tranche soll bereits im April ausgezahlt werden, weil dem Land dann das Geld auszugehen droht. Den Kredit über insgesamt 90 Milliarden Euro hatten die Regierungschefinnen und Chefs beim Gipfel im Dezember verabredet. In der vergangenen Woche hatte dann die Kommission vorgeschlagen, wie das Geld eingesetzt werden soll. Ein Drittel, also 30 Milliarden Euro, gehen danach in den zivilen Staatsbetrieb, zum Beispiel um Gehälter zu zahlen. Die anderen beiden Drittel, also 60 Milliarden Euro, sollen ins Militär fließen, vor allem in die Produktion von Waffen und Munition. Dieses Geld soll vor allem in die europäische Industrie gesteckt werden. Nur wenn die benötigten Produkte hier nicht oder nicht so schnell wie erforderlich beschafft werden können, soll es auch an Hersteller außerhalb Europas gehen, also zum Beispiel für Waffenkäufe in den USA.
Besorgniserregende Nachrichten erreichen uns ja auch noch aus dem Nahen Osten. Da hat Israel ja offenbar jetzt zur Abrissbirne gegriffen.
In der Tat. Israel hat begonnen, das Hauptquartier des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, in Ostjerusalem einzureißen. Das Außenministerium erklärte, der Abriss basiere auf einem neuen Gesetz, das dem Palästinenser-Hilfswerk die Arbeit in Israel untersagt.
Was ist denn die Begründung für den Abriss?
Die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu wirft dem UNRWA eine pro-palästinensische Haltung und Verbindungen zu militanten Gruppen wie der Hamas vor. Das UNRWA bestreitet dies. Der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Ben-Gvir sprach von einem historischen Tag und erklärte, er habe die Einsatzkräfte zu der UNRWA-Zentrale begleitet. Weitere Details hat unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador.
Gegen 7 Uhr morgens rückten israelische Sicherheitskräfte mit schwerem Gerät am Hauptquartier des UN-Palästinenser-Hilfswerks UNRWA in Ostjerusalem an. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie einzelne Gebäude von Baggern demoliert werden. Gleichzeitig wurde die israelische Flagge über einem der Gebäude gehisst. Aus dem israelischen Außenministerium hieß es, dass der Staat Israel der Eigentümer des Gebäudes sei. Die Beschlagnahme erfolge im Einklang mit israelischem Recht. Im Oktober 2024 hatte das israelische Parlament jegliche Aktivitäten des Palästinenser Flüchtlingshilfswerkes verboten. Seither war das UNRWA-Hauptquartier in Ostjerusalem weitgehend verwaist. Der Leiter des UNRWA-Büros für das Westjordanland und Ostjerusalem, Roland Friedrich, erklärte, dies sei ein beispielloser Angriff, nicht nur gegen das Hilfswerk und seine Einrichtungen, dies stelle auch einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht sowie die Privilegien und Immunitäten der Vereinten Nationen dar. Laut israelischer Bodenbehörde soll das bisherige UNRWA-Gelände in die staatliche Verwaltung übergehen und neu geordnet werden.
Und das war Krieg und Terror mit dem Stand von 16 Uhr. Ich bin Emily Seidel. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für das Interesse.